die Jahreslosung, wo Gott spricht, ich will dem Durstigen geben, das Wasser des Lebens umsonst. Ein Ausblick, ein Zuspruch schon von Gottes Herrlichkeit in der Ewigkeit, in dem neuen Jerusalem, auf der neuen Erde, im neuen Himmel, wo wir etwas hören von dem, was noch werden wird, was uns die Einladung, der Ruf, der Auftrag auch betet für Kranke, salbt mit Öl und dann in kurzer Zeit ein Gottesdienst zum Thema Glaube und Demenz und wie gehen wir damit um. Und ich glaube, das zeigt etwas vom Spannungsfeld, wo Simon uns hineingenommen hat. Und ich glaube, viele von uns kennen gerade diese Spannung von dem, was bei Gott ist, jetzt schon, und was einmal sein wird und dann die Einladung kommt, betet, bittet. Und gleichzeitig auch die Herausforderung, wie gehen wir mit dem um, was noch nicht vollendet ist, was noch nicht vollkommen ist, was werden wird. Wichtig für mich heute, ich kann nicht alle Fragen klären, vielleicht auch nicht mein Auftrag. Aber was ich möchte nicht Erfahrungstheologie betreiben, ich möchte nicht die Theologie meiner Erfahrung teilen, sondern auf Gottes Wort hören und davon mutmachende Worte weitergeben, dass wir dem mehr Glauben schenken wie unserer eigenen Erfahrung, die manchmal ganz gut, ganz hoch und manchmal auch schwierig ist. Immer wieder finden, zum Beispiel an der Pfingstkonferenz seit einigen Jahren mit Bill Johnson, immer wieder auch Heilungsgottesdienste statt. Was löst das bei mir aus, bei dir? Vielleicht Freude, dass dort Menschen frei werden, auch von Krankheit. Vielleicht auch Skepsis. Und die Frage, warum es dann spezielle Konferenzen und Gottesdienste braucht. Ich erinnere mich an einen jungen Mann in der Jugendgruppenzeit, der gesundheitliche Probleme an seinen Füßen hatte. Eine Reise von Arzt zu Arzt, von Pontius zu Pilatus. Schlussendlich sind x Operationen nötig binnen 3 Jahre. Alles in einer Zeit, in der sich Jugendliche bereit fit machen für die Berufswahl, den Start ins Erwerbsleben. Eine Leidenszeit, nicht nur körperlich, auch glaubensmäßig, wo immer wieder die Frage steht, wie steht's um meinen Glauben, wie steht's um mein Vertrauen zu Jesus, was möchte denn Gott mir sagen? Und ein älterer Pastor diesem Jungen dann sagt, wenn Gott dir etwas sagen will, wird er es dir schon so sagen, dass du es verstehst. Hör auf zu fragen. Gebet in der Gemeinde mit Ältesten folgen. Scheinbar passiert nichts. Und es gibt immer wieder jene Christen, die sagen, schau, jetzt kommt dort XY, geh doch zu dem, bei dem werden die Menschen gesund. Und einmal geht der Jugendliche hin, nicht aus Überzeugung, sondern mehr, dass er nachher Ruhe hat und sagen kann, ich war auch schon dort. Manchmal raten die Menschen sicher gut gemeint, manchmal aber auch etwas drängend. Scheinbar passiert nichts, auch in dieser Versammlung nicht. Doch die darauffolgende Operation, die 13., gelingt und es heilt. Wo und wann Gott gewirkt hat, ist für mich, für uns nicht erkennbar. War es beim Gebet der Ältesten, war es bei der Heilungsveranstaltung oder sonst? Die Frage bleibt offen. Vielleicht ist es gut, dass die Frage offen bleibt. Aber es wird deutlich, Gott hat eingegriffen, diesmal auf diese Weise. Wir kommen zu einem weiteren Abschnitt und dem Abschluss der Jakobus-Predigtserie, der Einladung, der Ruf zum Gebet mit Kranken. Unser Vertrauen auch in Krankheitserfahrungen auf Gott auszurichten. Ich glaube, hier ist fast schon die Zusammenfassung. Auch in Krankheitserfahrungen unser Vertrauen auf Gott auszurichten. Vielleicht geht es bei der Einladung zum Gebet für Kranke weniger um das Gebet, sondern mehr die Einladung, auch in Krankheitserfahrung, halte dich im Vertrauen an Jesus. Vielleicht ist es mehr sogar die Einladung zum Vertrauen, wie einfach der Auftrag bete. Aber das Beten will Ausdruck sein eines Vertrauens, will Ausdruck sein, tu das, was ich dir sage. Die Bibel ist voller Zeugnissen, berichten, wie Menschen mit ihrem Leiden, mit ihren Krankheiten immer wieder die Nähe von Gott suchten, im Alten, im Neuen Testament. Und im Neuen Testament finden wir zwei zentrale Aussagen, die auf den ersten Blick etwas gegensätzlich, widersprüchlich sind, wie wir denn mit dem jetzt umgehen. Einerseits ist es der Auftrag an die Jünger, geht hinaus und legt den Menschen die Hände auf. Und dann der zweite Aufruf, die zweite Einladung, wie in Jakobus 5, Kranke mit Öl zu salben. Bevor wir diese zwei Texte etwas genauer ansehen, möchte ich vorher etwas Wichtiges sagen. Das biblische Zeugnis ruft uns unabhängig von Handlungen zuerst auf, uns vertrauensvoll an Jesus zu wenden. Glaubend an den Lebendigen zu wenden. Die Handlungen, egal wie sie aussieht, die Handlung kann das vertrauende Verhältnis zu Jesus nicht ersetzen. Es geht nicht um eine mechanische Handlung, wenn du A, dann passiert B und dann ist das Ergebnis C. Sondern es ist die Einladung, diesem Gott Vertrauen zu schenken. Und es wird deutlich auch in dem, dass wir das tun, was er sagt. Wie bei einem Petrus, wirf das Netz auf der anderen Seite aus. Ja, was soll das bringen? Aber wenn du sagst, dann will ich es wagen. Wir Menschen, ich weiß nicht, ob ich euch dazu zähle, aber ich zähle mich dort dazu. Ich stehe immer wieder in der Gefahr, dass was in einer bestimmten Situation hilft, dass ich das kopiere auf alle nachfolgenden Situationen und sage, wenn es einmal funktioniert hat, dann muss es immer. Ich habe mich erinnert an Mose, als sie keine Wasser hatten in der Wüste. Zweimal in derselben Situation kein Wasser und einmal sollte Mose mit dem Stab an den Felsen schlagen, damit Wasser kommt. Und es hat funktioniert. Und das zweite Mal scheinbar wieder die gleiche Situation. Und Mose weiß, ich weiß, was ich machen muss. Dabei sagt Gott, rede mit dem Felsen. Und Mose schlägt daran. Wasser kommt, aber mit bitterem Nachgeschmack. Das könnt ihr selbst nachlesen. Ich möchte mein Gottvertrauen nicht mit einer uniformierten Handlungsweise ersetzen. Das ist, glaube ich, ein Kernsatz für uns. Wir wollen unser Gottvertrauen nicht ersetzen mit einer uniformierten Handlungsweise. Die Uniform, die immer gleich aussieht. Hören wir zuerst auf das Markus-Evangelium. Jakobus haben wir schon gehört. Ich lade euch ein, Markus-Evangelium, Kapitel 16. Ich lese ab Vers 14. Zuletzt, als die 11 zu Tische saßen, offenbarte sich Jesus ihnen, schilt ihren Unglauben und ihres Herzens Härte, dass sie nicht geglaubt hatten, denen, die ihn gesehen hatten, als Auferstandenen. Und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt, predigt das Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden, aber wer nicht glaubt, wird verdammt werden. Diese Zeichen aber, die folgen werden denen, die da glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen mit Händen hochheben. Und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen, so wird's gut mit ihnen. Und nachdem der Herr Jesus mit ihnen geredet hatte, wurde er aufgehoben gen Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. Sie aber zogen aus und predigten an allen Orten, und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die folgenden Zeichen. Ein erster Schwerpunkt, der erste von zweien heute, Gottes Evangelium zu den Menschen in Wort und Tat. In Wort und Tat. Ich möchte etwas zurückblicken in die Vergangenheit, wie Evangelisation, wie Missions gelebt wurde. Zum Beispiel in der Zeit der Herrnhuter von Graf und Zinzendorf war die Mission stark geprägt von dem Gedanken, die Liebe Christi drängt uns zum Andern, und Wohltätigkeit, milde, alltägliche Hilfe prägte Evangelisation. Also man tat Werke der Liebe, einander im Ort, den Menschen, die man kannte, auf das einem die Leute fragen, warum tust du das? Und darauf das Zeugnis des Evangeliums folgte. Evangelisation, Mission zeichnete sich so aus, dass vor allem praktische Hilfe das Werkzeug war, um zu evangelisieren, und das Zeugnis danach erklärte, warum tun wir das? Was ist unsere Motivation? Und in den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts begann sich das zu verändern, und ich glaube, wir spüren etwas von dem auch heute, dass die unmittelbare Wiederkunft von Jesus zum Leitmotiv wurde für die Evangelisation. Der Ruf, lass dich retten, auf dass du nicht verloren gehst. Die Betonung verlagert sich von einem sozialen Engagement aus der Liebe von Jesus heraus hin zu einer fast rein verbalen Evangelisation, kehre um, tue Buße, auf dass du gerettet wirst. Menschen sollen gerettet werden aus der Gottesferne. Milde, begleitende Tätigkeiten der Evangelisation gerieten in den Hintergrund. Ich sage es etwas zugespitzt. Man sagt, die Hauptsache, die Menschen sind gerettet. Dann spielt es keine Rolle, ob sie ihren Alltag Nöte haben. Hauptsache, sie sind gerettet. Warum ich das hier sage? Weil es in der Geschichte, auch in unserer Zeit, unterschiedliche Verstehensweisen gibt und Art und Weisen, wie wir Mission, Evangelisation leben. Und ich glaube, es ist ein Nebengleis, aber es würde sich lohnen, einmal darüber nachzudenken, wie verstehen wir eigentlich Evangelisation, Mission? Und wie leben wir es? Und bei Jesus findet beides zusammen, bei diesem Wort, das wir gehört haben aus dem Markus-Evangelium. Und immer wieder tätliche, barmherzige Liebe, die sich auch um irdische Nöte wie Krankheiten kümmert, aber auch das Zeugnis und der Ruf, komm, kehre um, folge mir nach. Evangelisieren, missionieren hat nicht nur mit Reden zu tun. Ich sage es extra so zugespitzt. Evangelisation ist nicht nur einander das Evangelium zu sagen, sondern ist auch immer verbunden mit barmherziger Zuwendung. Und nach meiner Beobachtung ist das Handauflegen bei Krankheit primär einmal dort geboten, wo Jünger von Jesus ausgehen, um zu evangelisieren und die Botschaft von Jesus weiterzutragen. Anderen Menschen die frohe Botschaft sagen und das bekräftigen, auch mit Taten und Hände auflegen, dort wo Menschen krank sind. Dass Gottes Wort verkündigt, aber auch bezeugt wird durch Taten, dass man es nicht nur sagt, sondern dass es erfahrbar wird. Das Hände auflegen ist also ein Dienst der Verkündigung. Hände auflegen ist Verkündigungsdienst, eine begleitende Handlung, die überall dort geschehen darf, wo Christus verkündigt wird, wo Christus gepredigt wird, Christus bezeugt wird, auch bei Menschen, die noch nicht zu Jesus gehören, die das Evangelium hören und erfahren sollten. wo stehen wir in der Gefahr, vielleicht das eine oder andere sehr einseitig zu leben, zu verstehen. Wir können Gottes Wort so weitersagen, dass wir niemals einem Kranken die Hände auflegen würden. Niemals. Auch außerhalb der Gemeinde. Sicherlich keinem Ungläubigen die Hände auflegen. Aber ich glaube, damit machen wir Gottes Wort und sein Wirken klein. Es besteht irgendwo die Gefahr, dass wir aus Scheu und aus Angst es einfach unterlassen und so Gottes Wort klein machen. Wir können das Händeauflegen außerhalb der Gemeinde auch leichtfertig tun, ohne dass wir Jesus klar bekennen, dass wir es einfach machen, so als Ritual oder als Wellnessbehandlung, entschuldigt den Begriff. Ihr versteht, glaube ich, was dahinter ist. Ohne, dass wir das Evangelium erklären oder weitersagen. Natürlich können wir nicht in jeder Situation die ganze Bibel erklären, bevor wir für jemanden beten oder die Hände auflegen. Aber vielleicht in der Art und Weise, du bist krank und ich habe in meinem Leben erfahren, dass Jesus, der Verstandene, immer wieder retten und helfen will. Darf ich für dich in dieser Art und Weise beten, weil er auch dich retten, dir helfen will? Darf ich für deine Not beten oder dir die Hände auflegen im Vertrauen auf Jesus, weil er zu helfen vermag? Die Zeichen wollen nicht für sich allein stehen. Die Zeichen bezeugen Christus und oft beginnt Glauben im Verborgenen, wie ein kleines Samenkorn, zu entwickeln Jesus gegenüber. Vielleicht ist gar nicht die Frage, will ich oder muss ich die Hände auflegen, sondern ganz anders. Will ich mit allem, was ich bin, diesem Christus die Möglichkeit geben, sich zu verherrlichen bei den Menschen? Bin ich bereit, mit allem, was mir Gott gegeben hat, ihm zur Verfügung zu stehen, damit er verherrlicht wird und Menschen gerettet und geholfen wird? Dass das Händeauflegen nicht verordnet werden soll oder überstülpt wird, dass wir übergriffig werden, ist vorausgesetzt. Eine Handlung ersetzt nie das Gespräch. Es braucht liebevolle Klarheit, auch Achtsamkeit auf das Gegenüber zu hören. Und es ist gut, wenn wir immer wieder Jesus fragen, was möchtest du, dass ich jetzt tue? Und auch das Gegenüber fragen, was möchtest du, was soll ich tun? Übrigens, Jesus, der hat in die Herzen von den Menschen gesehen, wie wir es nie sehen. Und Jesus hat sehr oft gefragt, was möchtest du, dass ich tun soll? Manchmal ist es ein Wagnis. Für mich manchmal auch. Zum Beispiel in einem Spitalzimmer laut zu beten, ein Bibelwort zu teilen. Manchmal hören wir davon, dass Menschen Furcht haben, jemandem nicht zu schnell die Hände aufzulegen oder sich zu schnell die Hände auflegen zu lassen. Ich möchte hier nur skizzenhaft etwas sagen. Nach meinem Verständnis geht diese Stelle von Paulus an Timotheus, geht's nicht um Krankenheilung primär, sondern um die Bevollmächtigung, die Legitimation zu einem Leitungsdienst in der Gemeinde. Es sollen nicht vorschnell Menschen in Leitungsaufgaben hineingerufen werden, ihnen dort Vollmacht gegeben werden. Aber generell erkenne ich eine große Freiheit, ein großes Geschenk, anderen Menschen Christus zu bezeugen, auch indem wir beten oder ihnen die Hände auflegen. Aber Jesus hat selbst auch nicht über Menschen verfügt, sondern sie eingeladen, freundlich. Ja, bestimmt, komm. Aber er hat sie eingeladen. So wollen auch wir mit Menschen umgehen, nicht über sie verfügen, sondern sie einladen. Vorsichtig ablehnend wäre ich damit, dass mir jemand in die Hände auflegt, der nicht Nachfolger bei Jesus ist. Zwar gibt es keine Macht, ich hoffe, ihr seid einverstanden, es gibt keine Macht, die größer ist als Jesus. Seid ihr einverstanden? Aber ich will mich auch nicht anderen Mächten und Gewalten zuwenden, auch wenn sie vielleicht sehr schnelle Hilfe versprechen. Und wo ich schon zweifelhafte, falsche Verbindungen eingegangen bin, ist es sicherlich Zeit, daran Buße zu tun, Vergebung in Anspruch zu nehmen, auch solche Verbindungen zu lösen im Namen von Jesus, weil er alle Kraft hat. Und jetzt der zweite Text, Jakobus 5, vom Salben mit Öl im Vertrauen auf Jesus. Der Aufruf zum Händeauflegen unterscheidet sich von Jakobus 5, wo es heißt, ist jemand krank unter euch? Und ich glaube, nach meinem Verständnis ist es mehr ein Wort an die konkrete Gemeinde vor Ort, an die konkrete Gemeinschaft vor Ort. Damit sage ich nicht, dass es nicht für einen Heilungsgottesdienst auch gilt, aber unter euch, unter Jesus-Nachfolgern, in der Gemeinde, in den Kontext der Gemeinde, der Jesus-Nachfolger. Es ist ein Wort dort, wo sich Christen versammelt und weniger den Kontext der Mission, der Evangelisation. Und klar und einfach wird gesagt, wenn jemand krank ist, soll er die Ältesten rufen. Eine so einfache Anweisung. Vielleicht taucht die Frage auf, wen müsste man denn bei uns rufen? Es sind Menschen, die Verantwortung tragen in der Gemeinde, umgesetzt für uns der Bezirksrat, der Pfarrer, aber auch darüber hinaus. Es gibt gereifte Christen, die nicht in die Leitung gewählt sind, aber die durchaus Älteste sind, die Mitverantwortung tragen in der Gemeinde. Gereifte Christen. Und ein solches Miteinander wollen auch wir hier leben, leben auch wir hier. Wir sind immer wieder bereit, diese Möglichkeit zu leben, mit Kranken zu beten, mit Öl zu salben. Es passiert immer wieder und es darf immer wieder passieren. Die Einladung gilt, wo wir diese Möglichkeit in Anspruch nehmen wollen, Menschen aus dem Bezirksrat oder darüber hinaus darum zu bitten. Und ich ermutige euch, wo es dran ist, auch im Gehorsam vor Jesus solche Schritte zu wagen. Wir sind gerne bereit. Und dann stellt sich noch die Frage nach dem Arzt. Wann soll man denn zum Arzt? Es gibt einen spannenden Text. Ich weiß, die Apokryphen gehören nicht zum Kanon der Bibel und doch fand Martin Luther, sie seien gut und nützlich zu lesen. Und im Sirach steht Folgendes: Mein Sohn, und ich glaube, die Töchter dürfen auch hören, bei Krankheit säume nicht, bete zu Gott, denn er macht gesund. Gott macht gesund. Lass ab vom Bösen und mach deine Hände rechtschaffen, reinige dein Herz von allen Sünden. Doch auch dem Arzt gewähre Zutritt. Er soll nicht fernbleiben, denn auch er ist notwendig. Zitat Ende. Zum Gebet sollen die Ältesten den Kranken mit Öl salben im Namen von Jesus. Also als Beauftragte, als Bevollmächtigte von ihm, im Namen von Jesus, in seinem Auftrag. Zur Zeit des Neuen Testaments war es gang und gäbe, Menschen mit Öl zu salben, als Jesus Jünger zu zweit aussandte zum Beispiel. Oder der barmherzige Samariter salbte den Verwundeten mit Öl und goss ihm Wein auf die Wunden. Öl ist damals ein Heilmittel. Und Öl ist auch das Symbol des Heiligen Geistes. Und so muss der Kranke vielleicht nicht an der betroffenen Stelle gesalbt werden. Wir streichen beim Krankengebet etwas Öl auf die Stirn oder auf die Hand. Öl ist auch ein Zeichen, das Gott dem Kranken gibt. Gottes Geist ist gegenwärtig in deiner Situation, in deiner Krankheit. Der Kranke ist ja oft auch in einer Situation, wo er angefochten ist, wo vielleicht Fragen da sind an Gott über sich selbst, über seine Regierung, seine Güte. Und so kommt zum Wort von Gott, dass er Gedanken des Friedens hat, ein Zeichen, das uns erfahren lässt, dass Gott gegenwärtig ist. So wie bei der Taufe das Wasser Zeichen ist, wie beim Abendmahl Brot und Wein Zeichen ist, oder Traubensaft. Ja? Auch das Öl. Wichtig, es ist nicht das Öl, das magisch wirkt. Öl an sich, ja, das gibt vielleicht eine schöne Haut, aber sonst bewirkt es nicht. Es ist Gott, das Gebet und die Wirkung ist von Gott her. Das Salben mit Öl ist ein Geschenk Gottes für Kranke. Und dann, was das Gebet bewirkt, ich habe so drei Dinge. Da wird einmal gesagt, dass das vertrauensvolle Gebet den Kranken retten wird. Gerettet muss jemand werden, der in großer Gefahr ist. Ja, mit dem Rettungsring aus der Aare und für die Ostschweiz aus dem Rhein. Gerettet aus Gefahr, herausgezogen aus der Gefahr der Verlorenheit, aus der Gefahr ohne Gott zu leben in Zeit und Ewigkeit, gerettet, herausgerissen, wo wir uns nicht selber retten können. Das geht nicht, sich selbst aus dem Sumpf zu ziehen. Durch das Gebet wird der Kranke den Mächten des Verderbens entrissen. Komm heraus, der Ruf, komm zu Christus. Er darf Rettung verstehen, herausgerissen werden, auch aus Anfechtung, die häufig eine Krankheit mit sich bringt. Herausgerissen aus der Bedrängnis, hineingezogen in die Geborgenheit bei Jesus. Oh, wie häufig ist doch das nötig, wenn ihr krank seid, herausgerissen und hineingezogen in die Geborgenheit bei Jesus. Der Kranke darf sich aufgehoben wissen bei Jesus. Das Zweite, der Herr wird die betreffende Person wieder aufrichten. Hier ist ein Schatz für mich versteckt, den ich etwas auspacken möchte. Aufrichten, wörtlich heißt es eigentlich auferstehen lassen. Der Herr wird den Betreffenden auferstehen lassen. Herrlich, finde ich. Das dürfen wir körperlich verstehen. Durch die Heilung richtet sich wieder jemand auf. Und wir sind manchmal in der Gefahr, das nur zu vergeistlichen. Ja, irgendwie so im Gefühl und so. Nein, auch körperlich. Aber durch das Gebet kann und wird Jesus Menschen immer wieder auch seelisch aufrichten in ihrem Herzen, dass der Kranke innerlich zur Ruhe kommt, sich in guten Händen bei Jesus weiß, dass dieser helfen wird. Aber der Begriff sagt noch mehr aus. Dieses Wort wird dort auch gebraucht, wo Gott, der Vater, Jesus auferweckt hat. Auferstehen von den Toten. Aufrichten, aufstellen würde sogar dort gelten, wo jemand nicht mehr gesund wird an seinem Leib in dieser Zeit, sondern sogar stirbt. Da wird uns durch Jesus die Hoffnung auf das ewige Leben gegeben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Aufrichten, auferstehen in der Kraft von Jesus. Aufrichten bedeutet also, der Kranke wird hineingenommen in das Geschehen, was bei Christus schon geschehen ist, als Erstling von den Toten. Ob er nun hier gesund wird oder ob jemand Jesus einen Menschen zu sich ruft. Klar, wenn ich um Heilung bete, habe ich immer eine bestimmte Vorstellung, wie das Jesus machen soll. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Und ich habe angefangen, seit ein paar Jahren dort zu beten, schenke einen gnädigen Weg. Ihr habt es von mir auch schon gehört. einen Weg, wo deine Gnade sichtbar wird für diesen Menschen und das Umfeld herum. Und dieser gnädige Weg kann eben bedeuten, dass jemand augenblicklich oder durch einen Prozess hindurch gesund wird, aber kann auch bedeuten, dass jemand die Herrlichkeit erreicht, das Ziel seines Lebens erreicht und ganz bei Jesus ist. Aber sehr oft habe ich eine Vorstellung, wie es gehen sollte. Und dann heißt es, die Schuld wird vergeben, das Leben wird in Ordnung gebracht von Jesus. Es darf auch innere Heilung, geistliche Heilung geschehen. Übrigens, innere Heilung ist sehr gesundheitsfördernd, wenn Gott unser Herz gesund macht, anrührt. Wir sehen, unter dem Gebet soll viel mehr passieren, wie das nur, ich möchte es nicht klein machen, körperliche Heilung geschieht, aber immer wieder geschieht es auch dort. Es geht um das Heilwerden vor Gott. Ein großes Geschenk. Konkret, was kann passieren, wenn wir beten im Blick auf Krankheit? Was kann ich denn erwarten? Es kann eine spontane Heilung eintreten. Es kann ein Heilungsprozess eintreten, der ganz ohne Arzt zur Genesung führt. Es kann ein Heilungsprozess einsetzen, der durch gute ärztliche Behandlung begleitet wird. Gott kann auch die Kraft geben, die Krankheit zu tragen. Meine Gnade ist genug für dich. Oder Gott kann jemanden auch heimrufen. Das ist dann die endgültige Heilung von allen Gebrechen. Und hier stelle ich fest, dass ich manchmal eine zu kleine Sicht habe für Heilung. Es gibt doch keine bessere Heilung, wie wenn wir dort ankommen, wo es kein Leid mehr gibt. Aber wir kennen vor allem das Leben hier von der Erfahrung, das künftige Leben aus dem Glauben. Und dennoch ist dieses Leben, was wir hier haben, nur ein Schatten. Ich habe es euch schon mal gezeigt. Das ist der Schatten. Da sehe ich was von mir, aber das bin ich nicht. Und so scheint mir das Leben, was wir hier als Leben nennen, ist nur ein Vorschatten dessen, was Leben wirklich ist bei Jesus. Jakobus will uns Mut machen zum Gebet füreinander. Es ist gut, es ist hilfreich, wenn wir zu Jesus kommen, wenn wir gemeinsam zu Jesus kommen, mit allem, was uns ausmacht, mit Gesundheit und Krankheit. Die Frage ist, was erkenne ich, was erkennst du für dein Leben als nächster Schritt? Für Geschwister zu beten, fragt nach meinem Gehorsam. Wenn ich für Geschwister bete, fragt es nach meinem Gehorsam und nach meinem Vertrauen zu Jesus. Und ich bin froh, dass Jesus all meinen Mangel ausfüllt an meinem Vertrauen, an meinem Glauben zu ihm. Und mit mir beten zu lassen, das fordert auch meinen Gehorsam, mein Vertrauen zu Jesus. Und zu Jesus zu gehören und auf ihn zu hören, das gehört zusammen. Das ist sprachlich ein bisschen schwierig. Hä? Zu Jesus gehören und auf ihn zu hören, gehören zusammen. Ja, ihr versteht's. Ich möchte es lernen, lasst uns lernen, auf sein Wort zu hören und nach seinem Reden zu tun. Gott selbst hilft uns dabei. Lasst mich beten. Lieber Herr, ich danke dir für dein Wort. Wir haben es gehört. Auch das, was du vielleicht konkret in unsere Situation hineingesagt hast. Jesus, und ich bekenne dir, ich habe nicht alle Fragen geklärt. Aber ganz bewusst möchte ich meine Fragen unter dein Wort einordnen. Auch meine Anfragen deinem Wort unterordnen. Jesus, und all dem, was mich bewegt, auch manchmal beängstigt oder umhertreibt, das ist da, aber du bist auch da, Jesus. Und darum hat das andere nichts zu melden, weil du da bist. Jesus, und ich bitte dich gerade dort, wo wir dran sind, vielleicht ganz aktuell, vielleicht mehr gedanklich, im Glaubensleben unterwegs, dass du uns zeigst, was du möchtest, dass wir tun. Dass du uns immer mehr hineinrufst, dir zu vertrauen. Jesus, und ich möchte das lernen. Und Vertrauen bedeutet für mich auch, dass ich es dann nicht in Händen haben muss, was dann geschieht. Aber du bist ja der Herr, ein guter Herr. Ich bitte dich für Kranke, für Verzagte, für Mutlose, dass du zu Hilfe kommst. Und ich danke dir für all jene, die gegenwärtig erleben, dass du hilfst, dass du Kraft gibst. Hilf, dass wir einander ermutigen. Bei dir, Jesus, will ich bleiben. Hilf uns dabei. Amen.